Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast, und wir freuen uns sehr, Markus Schirmer, Pianist, Professor, Gourmet und Weltreisender. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Lieber Markus, ich habe mir gedacht, zweiter Vorname?
Also es gibt mehrere Vornamen. Okay, es gibt ja Markus Antonius Christian Clemens.
Sehr gut, weil das Antonius habe ich irgendwann mal gehört und mir gedacht, vielleicht sollte ich dich heute konsequent als Markus Antonius ansprechen.
Du meinst wegen Gladiator 2?
Vielleicht, also, ja. Okay. Naja, wie auch immer. Vielleicht eher wegen deiner Schule damals. Du bist in Graz geboren und ins Akademische gegangen.
So ist es.
Und da haben die Lehrer und Lehrerinnen sicher gesagt, Markus Antonius?
Nein, das haben sie nicht gesagt.
Okay. Aber nach der Schule oder in der Schule, wann war denn klar, dass du in die künstlerische Richtung abbiegen wirst?
Das war eigentlich schon in der Volksschule klar, also noch vor dem akademischen Gymnasium, weil ich bin ins Ferdinandeum gegangen und hatte dort eine Volksschulklassenvorständin, die auch sehr kunstsinnig war, und ich habe ja begonnen mit 6 Jahren, sprich mit meinem Eintritt in die Volksschule, und hatte auch im letzten Jahr sozusagen oder im vorletzten Jahr meiner Volksschulzeit schon einen ersten Preis bei Jugend musiziert, hieß damals der Wettbewerb, das heißt ja jetzt Prima la Musica. Und da war schon ein bisschen der Weg vielleicht vorgezeichnet. Man kann ja nie sagen, wohin es führt, aber das war schon, also ich habe immer fleißig neben der Schule geübt und war also schon in der Volksschulzeit so.
Und das kam eher von der Frau Mama, das Künstlerische?
Es kam eigentlich von beiden Seiten, wobei mein Vater ja Schauspieler war und nicht musikalisch tätig war, obwohl, ganz lustig, in meiner elterlichen Wohnung hat er sich einmal pro Jahr, ich glaube sicher nicht öfter, wenn überhaupt, einmal pro Jahr ans Klavier gesetzt und hat präludiert in Fis-Dur. Das war sehr kurios. Ich meine, das ist grundsätzlich nicht so schwer, weil es ist eigentlich nur, sind nur die schwarzen Tasten. Und das hat er gemacht mit einer Inbrunst sondergleichen. Und da bin ich immer ins Zimmer gekommen und habe gedacht, er kann Klavier spielen. Aber in Wirklichkeit konnte er es eigentlich gar nicht.
Und da hat er gar keine Scheu gehabt vor seinem talentierten Sohn.
Überhaupt nicht. Das war absolut okay. Und meine Mama hat ja gesungen in ihrer Jugend und war immer natürlich total musikaffin. Und es stand eben ein Klavier bei uns in der Wohnung. Und da habe ich immer den Weg hingefunden.
Und er war Schauspieler am Schauspielhaus?
Nein, er war in Wien und hat in Wien in diversen Bühnen gespielt, und später hat er ja gewechselt und
dazu wurde, kommen wir gleich.
Da kommen wir gleich, ja. Und dann kam er wieder zum Schauspiel. Okay. Dann hat er mit Walter Dewi eben im ORF einige Fernsehserien gemacht und so. Mhm. Familie Merian ist vielleicht noch den ältesten Semester bekannt.
Na, mir schon.
Ja, sag ich.
Ja, ich bin gar nicht das älteste Semester da, da gibt es ältere Semester in dem Raum.
Aha.
Ja, dein Herr Papa war erstens ein strenger Herr, habe ich mir sagen lassen, und zweitens Betreiber eines Wanderkinos.
Auch, dann. Ja.
Wie kam es dazu und wie hat das deine Kindheit und Jugend geprägt?
Hat mich sehr geprägt, aus dem einfachen Grund, weil ich bin natürlich sehr filmaffin geworden. Ich habe mich auch in die Jugend verbotenen Filme hineingeschwindelt schon, wenn ich mit dem Papa mitgefahren bin dann. Er hatte ja auch einige fixe und feste Kinos, aber das Wanderkino entstand eigentlich aus der Idee, er war im Landesjugendreferat tätig und hat Filmerziehung in den Schulen gemacht. Das heißt, er hat mit einer mobilen Anlage Schulen in der ganzen Steiermark bereist, hat dort sozusagen, hieß, approbierte Filme, also Filme, die zuerst ausgesucht worden sind von der Lehrerschaft, Spielfilme einbegleitet mit Einführungsvorträgen. Heute höre ich noch manchmal von Leuten, die mich ansprechen, ja, das war doch, sind Sie verwandt mit dem Herrn Schirmer? Der war ich in der Schule und der hat so grandiose Vorträge gehalten. Da habe ich mir immer oft gedacht, ja, zu Hause hat er mir dann die Vorträge gehalten, die waren nicht so grandios, aber die waren manchmal ziemlich rüde. Ja. Aber das hat er gemacht und daraus ist dann eben auch ein kommerzieller Zweig entstanden, nämlich das Wanderkino in den Sommermonaten in kinolosen Orten, hieß es damals. Also Orte, die kein Kino hatten, Fremdenverkehrsorte. Und es hat mich insofern geprägt, nachdem ich mit zwei Schul- und Studienkollegen später mitgefahren bin, im Juli und im August, und an der Kasse gesessen bin, auch plakatiert habe des Nächtens bei Wind und Wetter und mich dann gefreut habe, wenn wir Spiel mir das Lied vom Tod gespielt haben und es waren 370 Leute in Von Leiden im Volkshaus. Kann ich mich noch genau erinnern.
Weil du gesagt hast, er hat fixe Kinos gehabt, die hat er nicht besessen, sondern die hat er
gesteuert
mit seinen Filmen.
Die hat er besessen. Also es war ein in St. Marien am Pickelbach, St. Marien bei Graz.
Kinomogul.
Hatte er ein Kino und er hatte ganz was Lustiges. Er hatte in fünf waren es Kasernen, Soldatenkinos zur Truppenbetreuung hieß das damals. Also gibt es alles nicht mehr.
Wäre das nicht eigentlich ein toller Job geworden?
Also es war sicherlich total entspannend und schön für mich, aber ich habe gesehen, also der Papa hat unfassbar hart gearbeitet, also auch körperlich und das Schleppen der Maschinen und das ganze Aufbauen und oft also wirklich ununterbrochen unterwegs sein und immer wieder dann einmal in der Woche im Sommer dann eigentlich zurückkommen, weil er ja da wirklich von Dienstag bis Montag auf Tour war und dann kam er einmal zurück, es ist im Sommer halt, ja. Und in der Schulzeit war er halt jeden Tag, ist er oft aufgestanden um 4 und ist dann halt nach Bad Mitterndorf gefahren oder sowas auch. Oder eben auch nach Hausmannstetten, das war dann etwas näher.
Das war näher. So, jetzt kommen wir zu dir. Wenn man Musik studiert, will man wahrscheinlich Musiker oder Musikerin werden. Aber wie viele schaffen das wirklich? Du bist ja heute tatsächlich Professor an der Kunstuni und siehst sicher nicht wenige mit Talent, die es dann halt doch nicht hinbekommen. Warum hast du es geschafft? Warum schaffen es andere nicht?
Es haben sich sicher die Zeiten geändert. Es ist jetzt eine wahre Flut an Talenten da. Zu meiner Zeit gab es auch viele Talente, aber natürlich gab es mehr Möglichkeiten auch zu spielen und aufzutreten. Ich sage, wenn wir gerade früher gesprochen haben über das Wanderkino und ich in meiner Jugend hatte ja auch noch die Gelegenheit, zum Beispiel Klavierabende zu spielen in Liezen, in ja, Deutschlandsberg gibt es natürlich immer noch dort den Klavierfrühling etc., aber eben in Feldbach, in Fürstenfeld, in was weiß ich was, Radkersburg etc. Wenn man jetzt so ein bisschen die Kulturlandschaft anschaut, allein nur in der Steiermark, das ist alles irgendwie verschwunden. Es gibt Schlosskonzerte, kleine Städten, es gibt total gute und profilierte Veranstalter, aber weit weniger als das früher der Fall war. Man hat früher, glaube ich, auch in den Orten, in den kleineren Städten auch absolut sich getraut, Hochkultur zu machen. Das ist weitgehend verschwunden und gewichen, leider Gottes, ein bisschen. Es gibt natürlich, wie gesagt, Städte wie Weiz oder sowas, die das nach wie vor machen, aber viele, viele kleinere Städte und Orte sind da weggefallen. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel in Rottenmann jedes Jahr einen Klavierabend gegeben und es ist ganz schön zu berichten, nämlich wir haben gestartet in dem, gibt es immer noch so einen ganz kleinen Stadtsaal, der hat glaube ich Fassungsvermögen von 80 Personen oder so. Da habe ich begonnen und gab es einen sehr rührigen Schuldirektor damals, Direktor Ileg, und der hat mich eingeladen, war der Erste, der mich eingeladen hat nach meinen Wettbewerbserfolgen bei Jugend musiziert und hat gesagt, magst du nicht einen Klavierabend spielen? Einmal, da war ich, glaube ich, 18 oder ein bisschen älter. Und dann war das ein großer Erfolg, das heißt, es war voll, dann ging es weiter und jedes Jahr hat er mich eingeladen, dann sind wir schon aus allen Nähten geplatzt dort, das haben die schon Sessel dazugestellt irgendwie und waren wir schon 120. Und dann sind wir übersiedelt in die Halle gegenüber. Und bis wir schließlich angekommen sind, jedes Jahr kontinuierlich bei 350 Personen. Und das ist für so einen kleinen Ort und für einen klassischen Klavierabend unglaublich viel. Und dann hat sich das geändert, das heißt, es gab andere Kultur, ob Männer und ob Frauen, die haben da nicht mehr so Wert gelegt. Dann hat es geheißen, er muss nicht vielleicht jedes Jahr sein, sondern also mal alle zwei oder alle drei. Und es ist zurückgegangen und jetzt gibt es gar nichts mehr. Also, und das finde ich sehr, sehr schade, wenn man sieht, dass wenn man ein Publikum gewinnen kann und nicht so schönes Wort anerzieht, aber wenn man ein Publikum eben gewinnen kann mit hehrer Kunst, Hochkultur und sie begeistern kann und einfach ihnen vermitteln kann, dass das nicht was Schwieriges ist und nicht was Schlimmes ist oder was Böses ist, sondern dass das was ganz was Feines ist und was Bereicherndes ist und Spannendes ist, dann gewinnt man die Menschen auch und dann kommen sie auch und kommen auch immer wieder. Aber wenn man natürlich auslässt und darauf nicht vertraut, dann passiert da nichts. Ne? Und das ist schade. Und das ist heute leider sehr oft der Fall. Und zu deiner Frage eben, es gibt heute natürlich viel, viel mehr junge Leute und Begabungen, aber natürlich weniger Möglichkeiten aufzutreten. Das heißt, natürlich wird man innerlich eine Träne zerdrücken bei so manchem, weil man weiß, das kann unter Umständen nicht aufgehen. Ja? Umso glücklicher ist man, wenn der Mensch dann in irgendeiner Form mit Musik weitermachen kann. Entweder zum Unterrichten oder zum kammermusikalischen Spiel in diversen Formationen etc. Oder wenn er eine Idee hat, ganz was anderes zu machen mit seinem Können.
Aber das muss man, glaube ich, sagen. Marketing spielt halt eine gewisse Rolle, möglicherweise schon in jungen Jahren.
Es hat sich der Markt sehr, sehr verändert. Es ist auch manche Dinge, die ich bin ja schon ein bisschen länger auch im Geschäft sozusagen und es kommt dann manchmal schon sehr, sehr seltsam vor, dass also große Plattenfirmen gar nicht so sehr manchmal nach Qualität aussuchen, neue Zugänge zum Label, sondern nach Followerzahlen. Ja, weiß ich das einfach, aber das ist doch eine sehr, sehr kurzsichtige oder sehr kurzsichtig, ja, weil das ist für einen gewissen Zeitraum, wir sind in einer schnelllebigen Zeit und ich versuche halt nach wie vor, weil ich es eben anders kenne, auf Kontinuität zu setzen, auf Qualität zu setzen und ich glaube immer noch, dass das Beste ist und dass man da noch lange bestehen kann.
Trotzdem, ihr jungen Menschen da draußen, Markus Schirmer ist auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook und so. Naja. Das machen wir dann später, das Thema. Hätte ich gesagt, wir nähern uns noch ein bisschen in der Biografie. Du bist in Wien, in München, in Tokio, in London, in Berlin, in Athen, in der Schweiz, in Russland, in Helsinki, in Italien und sonst noch wo überall aufgetreten. Wo steht denn, so aus dem Bauch beantwortet, die schönste Konzerthalle, die du je gesehen hast?
Es ist genauso, wie wenn man mich fragt, was ist der liebste Komponist, den ich habe. Also das ist wahnsinnig schwer zu beantworten, weil es gibt entweder ganz intime, wunderbare Räume, wie zum Beispiel das Banjo in Steinfurt, das nicht so viele Menschen kennen, ein ganz, ganz toller Saal für 200, 250 Leute vielleicht auch, kammermusikalisch. Oder man geht noch in die Kitara-Halle nach Sapporo in Japan, die über 3000 Leute fasst und die fulminant ist in der Akustik und. Oder man geht, ich habe ja gespielt auch zum Beispiel im Teatro Olimpico in Vicenza, das ist wieder ein unfassbar atmosphärischer Raum. Oder man geht nach Schloss Eckenberg, wo wir unser Festival als Sonor haben, also weil es einfach ein so unfassbar schöner Raum ist, um zu musizieren, Kammermusik zu machen. Also es kommt immer auf den Rahmen an, was man macht. Wenn man ein großes Orchesterkonzert macht, kann man in diverse Hallen gehen, da habe ich fantastische erlebt und auch weniger schöne akustisch, also es gibt alles.
Du hast schon die Frage nach dem Lieblingskomponisten vorweggenommen. In manchen Webquellen liest man und hört man, Schubert wäre eigentlich so ein bisschen dein Herzenskomponist. Da habe ich mich gefragt, warum und wieso gibt es dann nicht eigentlich zig Schubert-Platten von Schirmer?
es gibt vielleicht auch wieder was. Es kommt jetzt in Bälde kommt eine ganz, ganz kuriose CD, nicht nur allein mit mir, sondern vor allem auch mit dem Herbert Käfer vom Artist Quartett, wo wir uns der Musik von Julius Röntgen, dem Cousin des berühmten Herrn Röntgen, der die Röntgenstrahlen erfunden hat, nähern. Das ist ganz eine unglaublich lustige, neoromantische, skurrile Musik. Aber Schubert habe ich auch gesagt, aber es ist beileibe nicht nur Schubert. Schubert ist es vielleicht deswegen, weil das für mich der absolut persönlichste Komponist ist. Ein Komponist, der sich jeder Kategorisierung entzieht, weil er einfach so persönlich ist und so eine eigene Sprache und eine ja, Aussage hat, auch die sehr ins Innere geht, also wo man, wenn man offen ist dafür, jeglichen Gefühlszustand wiedererkennen wird. Aber es ist natürlich, ich habe jetzt gerade Haydn gespielt, auch wieder im Musikverein, das ist natürlich auch faszinierende Musik. Unglaublich schillernd und lustig und überraschend, einfach sehr überraschend.
Weil du schon über Platten geredet hast, laut deiner Website stammt dein letztes Album, die Website ist allerdings nicht rasend aktuell, glaube ich, aber wie auch immer.
Es muss eine neue her.
Ja, glaube ich, ja. Laut deiner Website stammt dein letztes Album aus dem Jahr 2012. Auf Spotify habe ich Global Life mit Skurdi aus dem Jahr 2014 gefunden. Verkauft sich Klassik mittlerweile so mau, dass sich da keine häufigere Produktion auszahlt oder fehlt dir einfach die Zeit neben all deinen Projekten? Also abgesehen davon, dass du ja jetzt vielleicht 2025 oder 2026 was bringst, aber da ist tatsächlich jetzt eigentlich 10 Jahre lang nichts zu finden.
Es hat, ja, ich war irgendwie, ich habe Konzerte gespielt und habe auch nicht so das Animo gehabt. Es sind auch teilweise die Plattenlabels gibt es in dieser Form auch nicht mehr. Also Lotus Records, der Harald Dautscher, mit dem ich noch immer in wunderbaren Kontakt stehe. Das Label gibt es nicht mehr, es produziert nichts mehr. DAZ produziert sehr, sehr wenig nur mehr. Das ist die eine Geschichte. Jetzt produzieren wir also diese Röntgen-CD bei Nimbus, einem englischen Label, aber auch das hört auf, wie wir gehört haben. Also produziert noch digital und bringt Dinge heraus, aber macht keine Neuproduktionen mehr, der Adrian Farmer. Ja, also es wird, ich möchte sehr gerne noch was machen, vielleicht auch Schubert, Sicherheiten, weil mich das jetzt im Moment sehr flasht. Und vielleicht gibt es auch eine dritte Skurdia-CD, weil da gibt es so viel Material jetzt schon, die wir machen wollen. Aber ich rede von CD und CD, wenn man das Wort nur ausspricht, sagen die Jungen, was ist das überhaupt?
Ja, ist das bei euch kein Thema, dass man wieder wirklich retro auf Vinyl geht? Weil in meinem Indie-Bereich ist das ja definitiv so. Also jede Band, die sich das einigermaßen erlauben kann, geht auf Vinyl.
Also manche lustigerweise, es gibt ja, oder es muss ich auch wieder sagen, gab diese eine Produktion, die ich gemacht habe mit Mussorgskis Bilder in einer Ausstellung auf Vinyl. Ganz lustig, wo der Plattenarm sich von innen nach außen bewegt und nicht umgekehrt. Das soll klangliche Vorteile bieten. Und ich wollte nachbestellen, weil lustigerweise bei meinen Konzerten die sehr gefragt waren, die Vinyl-LPs. Und dann hat es geheißen, ist ausverkauft, gibt es nicht mehr. Und dann war meine Frage natürlich, ja, pressen wir nach? Na, wird nicht nachgepresst. Also, was soll ich sagen? Mhm. es kommt immer drauf an. Wenn ich mein eigenes Plattenlabel hätte, dann, aber wir, ganz im Vertrauen gesagt, ich habe mit dem Werner Schrempf schon gesprochen, mal vielleicht, ist nicht sicher noch, gehen wir mal diesen Weg auch um Assonor herum, dass wir vielleicht
ein Label gründen.
Vielleicht, ja. Dass wir ein Label, ein was eigenes im, machen, weil es ja so schöne Produktionen Bereich, bei uns auch gibt und mit unseren Künstlern, und da können wir uns vielleicht da auch so verwirklichen, wie wir es auch wollen.
Immerhin gibt es ja ein großes Presswerk in der Steiermark. Vielleicht machen die ja Klassik. Ja, es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mir gedacht habe, eigentlich im klassischen Verkauf geht dein Genre, hätte ich gedacht, noch gut und die Volksmusik halt. Und alles andere krebst eh dahin, aber offensichtlich hat es euch halt auch erwischt, weil Spotify ist bei euch jetzt auch kein Thema. Ich habe mir deine Aufrufzahlen angeschaut, das ist natürlich, da kannst du ja erst recht nicht leben davon. Ne?
Ja, das ist auch die Sache, du musst dich kümmern drum. Du musst persönlich, du brauchst ein zweites Leben oder ein drittes Leben, um das wirklich zu pflegen und zu warten. Ich habe einen sehr lieben Freund, der mich immer wieder darauf aufmerksam macht, Spotify for Artists und macht das und macht das. Und ich denke mir es natürlich auch, es wäre sicher gut, aber ich habe die Zeit nicht. Es ist simpel und einfach, ich poste natürlich, wie du früher schon angesprochen hast, auf Facebook, auf Instagram, wenn es was Neues gibt oder wenn mich was bewegt gerade, das schon. Aber das ist es auch schon, weil mehr Zeit habe ich nicht. Ich müsste auch einen eigenen YouTube-Kanal, es gibt irrsinnig viele Videos auch von mir. Selbst da fällt mir schon die Zeit, weil ich weiß, wie lange man da sitzt dran. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen und dann renne ich wieder ans Klavier und schalte das Handy wieder aus. Weil es ist einfach zu viel.
Das Kurdia werden wir gar nicht groß thematisieren, da könnte man fast eine eigene Sendung machen. Liebe Leute, falls ihr das nicht gesagt, googelt es einfach mal. Das Kurdia mit C geschrieben, SC. Das werden wir hoffentlich dann halt auch wieder bald zu hören bekommen. Aber unter all deinen Kooperationen ist natürlich die mit Wolfram Berger für mich auch immer besonders schön gewesen. Geht sich da noch was aus?
Geht sich sicher was aus. Wolfi wird ja nächstes Jahr 80. 80 Jahre jung, natürlich. Und also das, was mir immer vorschwebt oder ihm auch, ist, dass wir ein Revival machen, natürlich von Engel im Kopf, ein bisschen adaptiert. Nicht zu sehr, weil es schon so als Projekt schon so toll war und so gut und lustig war. Aber es kommt sicher was. Also es kommt unter Garantie etwas, auch in seinem Jubiläumsjahr. Und ja, verraten wir noch nicht so viel darüber.
Passt. Sollten wir eigentlich auch einladen nächstes Jahr.
Unbedingt.
Unseren guten alten Berger. Du triffst ja generell wahrscheinlich viele Künstlerinnen und Künstler. Wie entscheidest du oder halt auch ihr, dass man eine Zusammenarbeit ausprobieren könnte? Geht das dann eher in Weinlaune oder ganz nüchtern betrachtet, indem man jetzt ganz blöd gesagt die Marktchancen abschätzt oder die Zielgruppen oder keine oder einfach den Emotionen folgt? Wie läuft sowas?
Also sehr oft den Emotionen folgt, weil ich schon spüre, wenn etwas oder ich vermute, dass wenn etwas passt, dass das gut läuft, dass das wirklich auf Schiene ist. Und daher ja auch unsere Spielwiese bei Asonor, wo natürlich auch dieses Moment hineinspielt, dass unsere Künstler und Künstlerinnen dann auch sagen, du, wir haben mit dem gespielt oder mit der gespielt und es hat so toll funktioniert, es sind diese fantastische Musikerin, wäre vielleicht einmal klasse. Und vielleicht kenne ich die auch gar nicht und dann ergibt sich da was. Und wenn ich schon mit den anderen sehr gut zusammenschaue, dann ist es meistens auch so, dass das dann wirklich gut funktioniert. Es treffen sich immer die richtigen Leute. Es treffen sich dann nicht die richtigen Leute, wenn es meistens von Plattenfirmen irgendwie designt wird oder gemacht wird und irgendwie ja am Reißbrett gemacht wird. Das hat schon bei Boybands selten gut funktioniert oder nur für einen kurzen Zeitraum, sagen wir mal so.
Es hat viel Unglück über die Menschheit und, gebracht, muss man sagen.
Und ja. Über die Boybands.
Über die Boybands auch, aber auch über die Zuhörer und ja. Zuhörerinnen. Yes, du bist seit geraumer Zeit Professor an der Kunstuni in Graz. Ganz laienhaft gefragt, was unterrichtest du da und vor allem, wie unterrichtest du? Das werden ja keine Vorlesungen sein, wo du sagst, oh, liebe Studierende, folgendes, so
greift man überhaupt nicht.
Wie schaut so eine Lehrveranstaltung aus und was ist dir dabei auch wichtig dann?
Also es ist nicht nur ein zweites Standbein für mich, sondern es ist wirklich eine unglaublich erfüllende Sache. Seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten jetzt mittlerweile schon. Ich begleite sozusagen junge, ganz, ganz tolle Riesentalente auf ihrem Weg. Und die kommen allwöchentlich mit ihrem Repertoire und bereiten sich vor für diverse internationale Wettbewerbe, für Konzerte, für Abschlussprüfungen, für, weiß ich nicht, Projekte eben. aller Art und Natur. Und da gehen wir in Medias Res, kommen mit allem von Early Barock bis 21. Jahrhundert. Und wir arbeiten an den ganz großen Meisterwerken, an den großen Beethoven-Sonaten und großen romantischen Werken etc. Und das wiederholt. Das heißt, die kommen nicht nur einmal damit, sondern die kommen nachher eine Woche später, zwei Wochen später wieder damit. Und dann schauen wir mal, was sich verändert hat und in welche Richtung es geht. Sie kommen mit technischen Fragen, wie gewisse Dinge, weil jede Hand ist anders. Manch einem fällt sehr ein perlendes, virtuoses Fingerspiel, sehr leicht. Manch einem, der sehr kräftig ist, vollen Oktaven, wieder Getremmel im Tschaikowski-Konzert, sehr leicht und Akkorde. Aber der hat dann für die Feinmotorik vielleicht nicht so einen Sinn, muss er aber haben, um ein Pianist zu werden und zu sein, der alles beherrscht eben. Also man kann überall ansetzen und das ist meine Aufgabe. Und natürlich auch musikhistorisch zu berichten, über manches Vergleiche zu ziehen.
Aber und das ist jetzt eigentlich immer Einzelunterricht?
Immer oder? Einzelunterricht, okay.
Ja. Der arme Schwein.
Immer Einzelunterricht, wobei ich ja auch sehr viele internationale Masterclasses mache, wo ich dann aber auch, das wäre natürlich auch bei uns sehr gut, aber das geht aufgrund dieses Riesenaufwands und des Studienplans unserer Leute nicht so leicht. Bei Masterkursen ist es schon so, dass oft die ganze Klasse drinnen sitzt und zuhört. Das hat ja mein Lehrer auch schon seinerzeit uns angeraten, dass wir dabei sitzen und lernen von den anderen, von den Fehlern der anderen, uns Notizen machen. Dann machen wir sie selber nicht mehr, wenn wir eine Appassionata spielen zum Beispiel. Ja. Es sind oft grundsätzliche Fehler, die oft immer wieder gemacht werden. Und ja, aber das macht riesig Spaß. Und auch wenn ich die G-Moll-Ballade von Chopin 40 Jahre her und beim wirklich, weiß nicht, wie viele hunderte, tausende Male ich sie schon gehört habe. Aber es ist immer noch schön, dran zu arbeiten. Und es ist dann auch schön, wenn du was vorspielen kannst, wenn du was zeigen kannst bei manchen Werken. Und ich selbst lerne unglaublich viel auch von meinen Studierenden, weil ich natürlich nicht das ganze Repertoire drauf habe, aber die kommen dann mit sehr, sehr interessanten Werken, die ich auch gar nicht kenne. Es kam mal ein toller Student von mir mit Bagatellen eines australischen Komponisten, Carl Wine, die ich so nicht kannte in ihrer Gesamtheit, nur eine davon, und es ist da ganz tolle Musik, also wirklich toll. Und es ist nachher spannend, das zu unterrichten auch, weil grundsätzlich in der Musik gibt es einfach einige Parameter, einige Dinge, die für alles gelten. Ganz egal, ob du jetzt Bach spielst oder Prokofiev oder Schumann. Das sind grundsätzliche Dinge im Klang und im Aufbau, in der Phrasierung, Artikulation etc. Und das ist nachher sehr toll zu arbeiten.
Alle googeln jetzt Bagatellen.
Carl Wein mit C geschrieben.
Ja, wird fast nie gespielt. Haben wir schon vermutet. Ja, eng mit dem Thema Nachwuchs verknüpft ist halt auch das Festival Asonoa, so wie du es aussprichst, das du mit dem Werner Schrempf seit 2015 betreibst. Ich habe mich gefragt, warum tut man sich das an, wenn man eigentlich ein gut gebuchter Künstler ist? Also langweilig dürfte ja nicht sein. Und Anschlussfrage, nachdem ihr das vermutlich noch weitermachen werdet, was bringt denn 2025?
Warum tut man sich das an? Weil es unglaublich spannend ist, weil man eine Spielwiese hat für wirklich die Dinge, die man liebt und die man gerne tut und die man dann eben auch aufs Programm setzen kann. Weil man unglaublich, also ich bin jemand, der Leute gerne neugierig machen möchte auf Dinge, die man selber, wofür ich selbst brenne und die super spannend sind und die auch eingefleischte Musikhasen vielleicht nicht so kennen. Also einfach Neuland zu betreten, das mit ganz tollen jungen und mittelalterlichen Künstlern, je nachdem. Ja. Sehr arrivierte, sagen wir mal, und sehr frische, junge, neue. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation. Und nachdem sich das so gut eingespielt hat und wir jetzt ein so unglaublich erfolgreiches Jubiläum feiern konnten mit unseren 10 Jahren, wir sind ja klein, wir sind ja nicht groß, aber das, glaube ich, was wir machen, ist schon nachhaltig und bewegt die Leute und Menschen und hat einfach eine Linie, hat einfach auch, ist nicht irgendwie ein Bauchladen, wo irgendwelche Programme zugekauft werden, wie bei anderen Festivals üblich, sondern wir überlegen uns das sehr viel oder ich überlege mir sehr viel, aber auch im Verbund wirklich auch mit meinen Künstlern und Künstlerinnen, weil ich ja natürlich auch nicht das gesamte Repertoire kennen kann, auch wenn es aus der Gitarre kommt oder sowas. Und da entstehen nachher ganz tolle Geschichten und es ist ein Herumgefeile und macht riesig Spaß, ist aber auch sehr anstrengend, muss man sagen. Weil es bleibt letztlich wirklich alles trotzdem an mir hängen. Ich bin super dankbar dem Werner Schrempf und seinem Team, wie das fantastisch funktioniert, wie die das organisieren. Also ich kann wirklich, mein Kopf arbeitet und sie verarbeiten es dann und versuchen es dann wirklich in Szene zu setzen und gut auf die Bühne zu bringen, organisatorisch. Und das ist einfach wunderschön und wir freuen uns, dass auch dieser Response vom Publikum einfach wirklich da ist und wir es auch geschafft haben, selbst in den schwierigen Jahren von Corona, das immer sehr, sehr gut die zu durchschiffen. Und nächstes Jahr verraten wir nicht zu viel, aber so viel sei verraten. Es ist unser elftes Jahr. Und das Thema wird lauten grenzenlos. Das heißt, es wird natürlich im Zentrum schon Klassik stehen, auch klassische Literatur und Klassik, aber wir versuchen das so auszuloten, dass es einfach dann, das, was ich auch bin, einfach über den Tellerrand zu schauen und diese Klassik unter Anführungszeichen auch in einem neuen Licht zu sehen, ganz anders zu sehen.
Sehr schön. Zum Thema Grenzen kommen wir möglicherweise heute noch. Du bist außerdem, was nicht so viele wissen, ein großer Freund der Filmgeschichte. Möglicherweise auch ein bisschen beeinflusst durch die Kindheit, die wir schon erörtert haben. Was sind denn deine All-Time-Favorites? Was kannst du uns denn auf jeden Fall im Kino, auf DVD oder was auch immer?
Also, ich habe einen Film, der mir jetzt so gut gefällt, dass ich ihn, glaube ich, schon 10-mal angeschaut habe. Er ist nicht so bekannt, aber manchen ist er schon geläufig. Es gibt ihn auf diversen Streaming-Portalen auch oder auf Blu-ray, auf DVD. Das ist Lion, der lange Weg zurück.
Sagt man jetzt einmal gar nichts.
Das ist schön. Dann schaust du ihn dir bitte an. Es ist ein toller Film. Ein toller Film, der es wirklich schafft. Also wer von diesem Film nicht berührt ist, der hat ein Herz aus Stahl, sage ich mal. Und er ist nicht kitschig. Er ist überhaupt nicht kitschig. Es ist eine wahre Geschichte. Ich erzähle nicht den Inhalt vielleicht. Das soll sich jeder den anschauen. Und ich glaube, es wird jeder baff sein. Erstens ist er super gespielt. Spielt die Nicole Kidman auch mit. Und ich glaube, er hat er den Auslands-Oscar gewonnen oder war er nominiert dafür vor einigen Jahren. Also, schöne Sache. Mhm. Aber nicht nur. Also es gibt natürlich viele Filme, das hört nicht auf. Also ich habe ja auch eine unglaubliche Videothek zu Hause.
Und du sammelst da weiter.
Ich sammle nicht unbedingt weiter. Jetzt streame ich natürlich oder schaue es mir an, da halt auf Netflix oder Disney oder Amazon Prime oder was auch immer. Also es kommt drauf an. Kommt drauf an.
Sehr gut. Jetzt kommt die kritische Frage. Dein CO2-Abdruck ist beachtlich. Für 2024 habe ich unter anderem Schweden, Zypern und Dänemark in deinem Kalender gefunden. Das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Dazu kommen private Reisen, die wir nicht näher erörtern wollen. Kein schlechtes Gewissen.
Wie sollte ich sonst an den Ort kommen? Ich bin verheiratet und meine Frau ist eine der erfolgreichsten Dirigentinnen, Künstlerinnen jetzt überhaupt.
Und in Dänemark momentan
und, zumindest. Und Chefin der Oper in Dänemark und erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker. Also viel unterwegs, wie ich auch. Und wir leben ein bisschen aus dem Koffer. Jetzt, ich bin gerade hergekommen, jetzt haben wir uns gerade getroffen. Also jetzt war sie wieder einige Tage da. Und dann fahre ich wieder zu ihr. Es muss so sein. Also natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn es näher ist, klarerweise mit dem Flixbus zu fahren oder mit dem Zug. Das tue ich auch gerne, auf jeden Fall. Aber ansonsten muss ich teilweise fliegen. Auch wenn wir natürlich irgendwo im entfernten Schweden spielen gemeinsam, so wie jetzt das gerade passiert ist, ja.
So, hauptsächlich ist das hier ja eine Weihnachtssendung. Du hast auch dankenswerterweise ein wunderschönes Weihnachtsshirt an, mitgebracht. Dein Lieblingslied zur Weihnachtszeit oder auch mehrere?
Also, Stille Nacht, ich sag mal so, unterm Weihnachtschristbaum begleite ich meistens selbst. Das ist für mich so ein Stress, weil ich es eben nur einmal im Jahr mache und nie übe dafür, dass ich da die richtigen Harmonien finde. Ich versuche ja immer wirklich ordentlich auszuschmücken und zu harmonisieren. Und wenn dann ein Tönchen daneben geht oder ein Akkordchen, schrecke ich mich so, dass ich mich gar nicht auf das konzentrieren kann, was das Schönste ist für mich eigentlich. Aber die klassischen Weihnachtslieder trotzdem alle. Und auch steirische, also auch Adventslieder, weil es wird schon gleich dumper oder sowas. Wir haben schon ein sehr schönes Liedgut, muss man sagen. Sicherlich nicht die Verschlagerten. Also die nicht.
Nix Wham.
Das ist gar nicht einmal so schlecht. Ich glaube, Last Christmas ist ein wirklicher Wurf. Ich wünschte, ich hätte die Tantiemen, wenn es ja, mir das eingefallen war, wäre.
Das wünschten wir wohl alle.
Ja, es ist so schlecht. Es gibt viel Schlimmeres. Also es gibt wirklich viel Schlimmeres. Aber natürlich hört man es dann tausendmal und dann nervt es einen, klar.
Aber eigentlich scheinst du mir ein bisschen ein Weihnachtsverweigerer oder Vermeider zu sein. Oder sehe ich das falsch? Sehe ich dann nicht immer wieder mal Jahr für Jahr Postings vom Tauchen in Gran Canaria, während wir hier frieren?
Das war simpel und einfach, ist einer etwas vielleicht nachdenklicheren Geschichte geschuldet, weil meine Mama verstorben ist am 24. Dezember 21 und ich dann genau am Weihnachtstag, sprich am Heiligen Abend, nicht unbedingt zu Hause sein wollte, wo ich immer war. Und deswegen war ich jetzt 2 Jahre hintereinander auf Lanzarote, einfach weil wir da eine sehr liebe Freundin haben, die meine Tauchlehrerin auch ist und weil man auch zu dieser Zeit herrlich tauchen kann und das Klima auch sehr gut ist. Aber in diesem Jahr bin ich wieder da.
Sehr gut.
Also ich werde mit euch frieren.
Freuen sich deine Nachbarn und Nachbarinnen auch schon. Mindestens eine hört ja diesen Podcast. Ja. Auch das wissen nicht alle. Du lebst zwar für die Musik, aber durchaus auch für gepflegtes Essen. Gutes Essen und schlechte Witze heißt es in unserer Intro. Welches Restaurant in Österreich empfiehlst du uns und was ist denn international? Weil du kennst dir da ja wirklich aus, ein bisschen der letzte Schrei. Also Molekularküche wird es nicht mehr sein. Aber fangen wir mal mit Österreich an.
Fangen wir mit Österreich an. Du meinst jetzt Graz oder?
Nein, ich meine schon Österreich. Schön ist natürlich, wenn du jetzt nicht sagst, ja, Steirereck, weil das kriegen wir ohne dich auch zusammen. Aber gibt es irgend so zum Beispiel ein leistbares, gehobenes Gasthaus, das vielleicht nicht alle kennen? Oder?
Also, unsere liebe Gingi gibt es ja nicht mehr. Die ist ja ganz in meinem Herzen. Gingi von der Hube ist noch immer eine Legende und noch immer wunderbar. Natürlich sehr zu empfehlen ist natürlich der Ritschi und die Sonja vom ehemals Steirerwirt, heißen ja jetzt Geschwister Rauch. Das ist was Wunderbares in der Steiermark. Wenn ich nach Wien schaue, wäre ich sehr gerne exotisch, bin irrsinnig gern im Gensino-Haus. Das ist in der Nussdorfer Straße 86, hat auch einen oder zwei Hauben und macht die beste Peking-Ente außerhalb von Peking. Ist ein malaiisches Paar, ganz reizend, mit einem wahnsinnig witzigen Sommelier, dem Nuki, der allein schon für Unterhaltung sorgt für 4 Wochen. Ja, also das wäre zum Beispiel ein kleiner Windtipp, aber da gibt es vieles, 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 vieles mehr. Und international wird es wirklich schwierig, weil diese Leidenschaft teile ich mit meiner Frau. Die ist auch also eine leidenschaftliche Esserin und wir haben in Kopenhagen beispielsweise alle Sterne-Restaurants durch. Ich bin jetzt pleitier, kann man sagen. Nein, es ist also dort wirklich kostspielig, aber es ist wirklich lohnend und hochinteressant. Wahrscheinlich eines der spannendsten Restaurants, wenn man denn überhaupt einen Platz kriegt, ist Alchemist in Kopenhagen. Das hat 2 Sterne und ist ein Gesamtkunstwerk. Also das ist nicht nur das Essen, es ist auch, es geht da um Nachhaltigkeit, es geht um eine Message, um eine Botschaft, die dieser Erasmus Munk an seine Gäste richtet. Und das Ganze ist so unfassbar gut gemacht mit Videoscreens, mit 18 Beamern und mit einem Planetarium, wo sich ständig der Himmel verändert und dann plötzlich oben irgendwas rauscht dann durch diese hunderten Lautsprecher und dann knackt es und rattert es herunter und plötzlich kommt aus dem Himmel
sowas.
Nein, es kommt kein Peking-Ente, es kommen aber Händeln und dann schließt sich um die Händeln so ein Gitter und plötzlich sind wir mitten in einer Legebatterie drinnen. Und es ist dann wirklich ganz arg und dann kommt so ein asiatischer Händelhaxen, der wird einem dann serviert und dann möchtest du das eigentlich gar nicht mehr essen. Also es ist wirklich herausfordernd, das ganze Ding, irrsinnig spannend und lohnend. Wenn ich ein Lieblingsrestaurant habe, international gesehen, vielleicht, weil er einfach so ein unfassbar netter Typ ist und so sagenhaft kocht, das wäre Pierre Garnier in Paris.
Okay.
Also, und da nicht das Degustationsmenü nehmen, sondern à la carte essen.
Ihr seht schon oder ihr hört schon, wenn ihr irgendwo in nächster Zeit hinfahrt, schreibt uns eine Mail, wir leiten das weiter. Der Herr Schirmer kennt sich zum Beispiel auch gut in Spanien aus.
Auch,
ja. Er kennt sich sehr gut
in Spanien aus. Naja, das habe ich ja nicht, das muss ich nennen, weil das ist ja auch ein ganz, ganz lieber Freund von mir. Das Riff in Valencia hat er jetzt umgebaut und der Bernd Knöller, ein Deutscher, der das führt, hat was ganz Spannendes Neues gemacht, nämlich völlig offen alles mit offenem Feuer und spaßig und nicht mehr irgendwie spießig, Sterne begrenzt, sondern einfach offen und für jedermann da, aber trotzdem auf höchstem Niveau. Das Riff in Valencia.
Das leidgeprüfte Valencia ist generell eine super Stadt, um gut essen zu gehen und ich hoffe, die haben alle...
Aber auch sonst unglaublich schön und der Mercat Central ist natürlich ein Jahrhundertereignis. Also dort einzukaufen und dann einen Jamón Serrano mit nach Hause zu bringen, kann schon was.
So, du bist trotz deiner vielen Reisen aber eigentlich immer ein Grazer geblieben. War die Verlockung nicht groß, nach Rom, New York oder zumindest Hamburg zu übersiedeln? Weil Angebote wird es ja möglicherweise gegeben haben.
Es wäre mal angedacht gewesen, nach Wien zu gehen. Ich war als junger Mensch, hätte mich tatsächlich New York interessiert. Klarerweise. Und jetzt bin ich unglaublich froh und dankbar, dass ich in Graz bin.
Dazu kommen wir noch.
Ja.
Zu den USA. Mhm. Okay, ja, dann machen wir den Übergang gleich. Du äußerst dich normalerweise eigentlich nicht politisch, denke ich. Anders war das jetzt rund um die Wahl in den USA. Warum hast du dich da positioniert und wie waren die Reaktionen?
Gar nicht. Es gab gar keine Reaktion.
Also da haben
also deine, eigentlich, deine, ja, alle haben eigentlich eingestimmt drinnen, weil ich fand es einfach schade, dass es Amerika nicht geschafft hat, jetzt einmal die Chance wahrzunehmen, einmal eine Frau als Präsidentin zu küren. Das fand ich sehr schade. Ich persönlich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, was Trump betrifft. Ich finde es nur sehr schade, weil es mir einfach menschlich nicht gefällt. Simpel und einfach. Und alles, wie es gemacht ist und wenn man seine Person kennt und wie er geworden ist und den ganzen Weg etc., das ist so, deckt sich überhaupt nicht so mit meinen humanistischen Wurzeln. Jetzt kommen wir wieder zum akademischen Gymnasium zurück und wie ich mir vorstelle, dass man eigentlich leben sollte oder dass man eine Vorbildwirkung haben sollte. Alles, was entzweit, und da gibt es nicht nur das Beispiel Trump, wie wir wissen, gibt es auch in unseren Breitengraden durchaus einiges, was man da anführen könnte. Alles, was entzweit, alles, was spaltet, ist ganz schlimm. Und wird uns nicht weiterbringen, auf lange Sicht überhaupt nicht. Das ist vielleicht modisch und ganz nett und manche Leute werden auf den Zug aufspringen und sagen, ja, der sagt's und der sagt so eine, etc. und so weiter und so fort. Aber es ist das Miteinander, das nur förderlich ist und wo etwas wachsen kann und wo etwas einfach besser werden kann, sich zum Besseren drehen kann. Nie das andere, nie das Spaltende. Und wenn es eben halt modisch ist gerade und wenn halt dieser Druck, also ich fand den Wahlkampf auch dermaßen schlimm drüben, ja, was soll ich sagen? Das ist meine Meinung dazu.
Sehr gut. Ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, du bist nicht nur auf Facebook und auf Insta zu finden. Facebook, ja, ist ein bisschen logisch bei unserer Altersgruppe. Insta war schon vielleicht ein bisschen ein Schritt, aber seit einigen Monaten auf TikTok. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut. Tatsächlich nämlich, du machst das tatsächlich immer noch, weil manche machen halt mal einen Account auf, um mal zu schauen, ist das was? Was bringt dir denn das dort?
Ich habe ehrlich gesagt, mit TikTok schaue ich gar nicht einmal nach, weil ich mich da eigentlich gar nicht auskenne.
Ja, aber du stellst Videos rein
zumindest. Ich stelle manche Videos rein, die ich aber auch auf Facebook oder auf Insta reinstelle. So, weil ich das einfach dorthin auch stelle. Aber ich habe mit TikTok kenne ich mich simpel und einfach nicht aus. Ich weiß auch gar nicht, wer mir da folgt oder wie oder was. Das ist nicht so.
Ja, also ich meine, ich habe es mal angeschaut, ohne jetzt eine genaue Analyse zu haben, weil das war jetzt nicht gefragt, aber ein paar tausend Aufrufe pro Video hast du dann schon auch. Mhm. Und die Zielgruppe ist natürlich tendenziell ein Junge, das wissen wir auch, ja. Mhm.
Also, aber vielleicht kannst du mich da mal beraten.
Ja, also vielleicht kann man tatsächlich ein bisschen daran arbeiten. Ich unterrichte ja erfreulicherweise auch auf der Kunst-Uni, wenn auch nicht so
gesehen
viel
wie jetzt.
Du. Ja. Und mache dort Social gesehen. Media und erzähle den Jessern und Jesserinnen halt hauptsächlich, weil das ist meine Zielgruppe dort, schon auch, warum TikTok interessant sein kann. Mhm. Gerade im Jazz gibt es da einige Leute, die das super machen. Das muss halt meistens einen Mehrwert haben gegenüber den anderen Kanälen, sonst bringt es nicht viel. Aber du kannst davon ausgehen, dass jemand, der auf TikTok ist, eh nicht auf Facebook ist. Also so gesehen kann der Content auch von mir aus dasselbe sein. Aber lustig ist natürlich, wenn das ein bisschen einen anderen Drive hat. Mhm. Das besprechen wir gerne mal privat.
Bitte gerne.
Bei einem guten asiatischen Hühnerbeinchen.
In Wien.
Ja, von mir aus. Ja. Gut, wir kommen schon zum Finale der Veranstaltung. Diese Rubrik heißt in aller Kürze. Also, kurze Fragen, kurze Antworten, bitte. Singst du in der Dusche?
Nein.
Heute gibt es Klaviermusik von einem anderen, nämlich Friedrich Gulder oder Alfred Brendel. Was legst du heute auf?
Friedrich Gulder.
Du sitzt im Drei-Stern-Restaurant, darfst aber nur ein Gericht bestellen, Fleisch oder Fisch?
Wo sitze ich bitte?
In irgendeinem Drei-Sterne-Restaurant. Aha. Wo würdest du eher hingreifen?
Fleisch.
Beste österreichische Band aller Zeiten und die Philharmoniker zählen nicht.
Das ist schlimm. Was soll ich da sagen?
Du hörst ja sicher auch Populärmusik. Ne?
Ja, aber Band aller Zeiten. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Also von den Neuen kenne ich faktisch nichts oder wenig.
So Bilderbuch oder so, schon mal gehört?
Den Namen ja, aber sonst nichts. Aber du darfst mir ja nicht international fragen, weil ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Titel von Taylor Swift. Keinen einzigen.
Ja,
oder von gut. Dua Lipa. Ich kenne nur die Namen.
Ja, okay, aber immerhin, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Also, alt, ja, okay, von mir aus, SDS.
Ja, mit was bist du denn aufgewachsen? Weil du wirst ja nicht immer nur
Österreich. Ich war immer ein Black Music Guy. Okay. Ich hab mich eher in Funk und Jazz und Soul wiedergefunden und habe Austropop gar nicht so gehört. Oder, ja.
Ja,
daher.
Die Biografie als DJ machen wir dann auch anders mal noch auf und wegen Black Music. Ja. Beste und schlechteste Eigenschaft von Graz?
Schlechteste Eigenschaft, weiß ich nicht, ob es dazu führen wird, aber die jetzige Verbauung der ach so schönen Grüninseln, die man alle umschiffen muss und wo es überall nur mehr Stau gibt, finde ich ein bisschen bedenkenswert, sagen wir es einmal so. Und eine gute Eigenschaft von Graz ist sicherlich nach wie vor, dass es eine junge, offene Studentenstadt ist. Dort spielt sie sehr viel ab.
Machen wir ruhig ein bisschen Werbung. Warum unbedingt immer Flügel von Fazioli?
Es ist nicht immer Flügel von Fazioli. Meiner ist jetzt generalsaniert worden, weil er saniert werden musste, leider Gottes, aufgrund eines Ungeschicks. Aber es ist einfach ein Traumflügel und der irrsinnig viele Farben aufbieten kann. Aber ich mag auch sehr gern Bösendorfer, um in Österreich zu bleiben, weil die auch jetzt fantastisch aufgeholt haben und ganz tolle Instrumente produzieren. Und Steinway trifft man auf den Bühnen der Welt. Also es gibt einiges Gutes, aber Fazioli, warum es mir so gut gefällt, ist einfach, weil es eine kleine, feine, mit Herz geführte Firma ist, die wirklich außergewöhnlich gut produziert.
Letzte Frage, rot oder schwarz?
Schwarz-rot.
Ah ja, okay. Ja, das hat auch noch keiner gesagt. Schön. Das ist die Farbkombination der Anarchisten, gell?
Du hast mir jetzt so gefragt, ich glaube, keine Ahnung.
Gut, wunderbar. Also
ich bin ja nicht kein Sportler, ich bin ja leider
Gottes. Nein, es ist mir ja gar nicht
Naja, vielleicht. Ich bin ja im Fitnessstudio, wir nennen jetzt den Namen nicht gegenüber der Oper eingeschrieben, jetzt weiß es eh jeder. Und gehe viel zu selten, obwohl ich einen sagenhaft guten Trainer habe, der eh so lieb ist und mich immer versucht, meine Wirbelsäule gerade zu richten. Ja. Aber ich bin, Sport ist heute ein bisschen schwierig, ja.
Gut, wie auch immer, lieber Markus Antonius, herzlichen Dank für deinen Besuch im
Danke,
Studio.
Danke, lieber Wolfi. Was ist dein zweiter Vorname?
Ich habe offiziell keinen.
Und inoffiziell?
Habe ich mir mal Paul überlegt gehabt, Wolfgang Paul Kühne.
Wolfgang Paul, ich danke dir herzlich. Ja.
Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Dabeibleiben. Danke an Ulla Kurika, die mittlerweile wieder in Finnland ist, hat sie mir kürzlich mitgeteilt. Die Sprecherin unserer Signation ist wieder in Finnland, hat Graz wieder verlassen. Schöne Grüße nach Finnland. Ich glaube, sie ist in Tampere oder irgendwo da in der Gegend. Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, liebe Leute. Bleibt uns gewogen und noch eine schöne Weihnachtszeit.
Das war der Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.